Theologie für den Alltag. Packend, bibeltreu und leicht verständlich. Saatgut, der Podcast des Lutherischen Theologischen Seminars.
Ich vermute, ich war schon wieder viel zu lang, aber manchmal ist es so.
Jona im Fischbauch, eine beliebte Zielscheibe der Bibelkritik. Das Buch des Propheten Jona gehört zu den bekanntesten biblischen Büchern. Nach den Psalmen ist es das am meisten ausgelegte Buch des Alten Testaments. Schon der Kirchenvater Hieronymus am Anfang des 5. Jahrhunderts führt eine ganze Liste von Kommentaren zum Buch Jona auf, die zu seiner Zeit bekannt waren. Bis heute erfreut sich dieses Buch großer Beliebtheit. Bei den Juden beispielsweise wird dieses Jona-Buch am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, gelesen. Da wird ja immer ein bestimmtes biblisches Buch gelesen. Da sind die kurzen Bücher ja besonders beliebt. Am Yom Kippur wird Jona gelesen. Und auch die Moslems kennen Jona aus dem Koran. Er kommt an mindestens zwei Stellen vor, einmal in der 37. Sura und auch in der 10. Sura wird auf Jona Bezug genommen. Jona-Darstellungen finden sich schon sehr früh in der urchristlichen Kunst, zum Beispiel in der Katakombenmalerei in Rom, in der Lucina-Krypta zum Beispiel. Da ist hier ein Bild auf der Folie zu sehen, ein Graffiti, wo dieses Ichthys-Zeichen, also die für den Fisch daneben steht, Ichthys heißt ja Fisch auf Griechisch, und wir werden noch sehen, dass das eben als christliches Symbol verwendet wird. Beim nächsten Bild ist das dann, oder übernächsten, zu sehen. Bis heute gehört Jona neben der Arche Noah zu den beliebtesten Einzelerzählungen biblischer Geschichten, die als Buch gedruckt werden. In Kinderbibeln kommt es selbstverständlich vor, aber es gibt ja so Einzelgeschichten, die auch mal einzeln mit mehreren Bildern dargestellt werden. Da ist oft Noah und die Arche Noah dran, aber genauso häufig kommt Jona vor, eine sehr beliebte biblische Geschichte. Auf der anderen Seite zählt Jona zu den am meisten kritisierten Büchern der Bibel. Schon im Mittelalter erklärten die jüdischen Ausleger Ibn Ezra und David Kimchi im 12. Jahrhundert, dass der Seesturm und das Fischwunder nur ein Traum Jonas gewesen sein könnten. Mit dem Aufkommen der historischen Bibelkritik im 17. und 18. Jahrhundert setzt sich die Ablehnung aller Wunder in der Bibel langsam flächendeckend durch, gerade auch unter den Theologen. Johann Salomon Semler nannte Jona eine moralische Dichtung, also etwas, eine Geschichte, wo man etwas lernen kann, etwas moralisch-ethisches. Und Johann Gottfried Eichhorn, ein bekannter Alttestamentler, schrieb 1783, das Buch Jona sei eine lehrreiche Fabel. Wilhelm Stählin, ein bekannter Theologe des 20. Jahrhunderts, sagt 1957, dass die Verteidigung des Fischwunders im Buch Jona völlig töricht und abwegig sei. Und schließlich bringt es der katholische Alttestamentler Loretz 1963 in seinem Kommentar auf den Punkt, in dem er schreibt: Wer allen Ernstes die Geschichtlichkeit des Abenteuers im Innern des Seeungeheuers dartun will, könnte mit demselben Recht die Geschichtlichkeit von Rotkäppchen oder von der Wolf und die sieben Geißlein verteidigen. In den Büchern für den Religionsunterricht wird das Fischwunder des Jona deshalb oft von vornherein als Seemannsgarn disqualifiziert. Das ist interessant, wenn man sich mal diese Bücher anschaut, Kursbuch Religion oder solche Bücher, die den Schülern ja in die Hand gegeben werden, dass dort von vornherein erstmal festgestellt wird, das ist natürlich ein Märchen, eine erfundene Erzählung, ein Seemannsgarn. Und dann kann man darüber reden, sozusagen. Schauen wir uns die Argumente der Kritik etwas näher an. Woher kommt diese doch recht drastische Kritik am Buch Jona? Der moderne Mensch empfindet es offensichtlich als eine Zumutung, ein Wunder, wie es hier geschildert wird, für möglich zu halten. Was ist ein Wunder? Dabei geht es, wie der Begriff ja schon sagt, um etwas, das Verwunderung oder Erstaunen auslöst. Mit diesem Begriff bezeichnet man etwas, was nicht erklärt werden kann, weil es sich der vernünftigen Erfahrung oder auch den Gesetzmäßigkeiten der Natur und Geschichte entzieht und dem scheinbar widerspricht. Ein erwachsener Mensch, der von einem Fisch verschluckt wird und 3 Tage danach an Land gespuckt werden kann, widerspricht unserer Erfahrung. So etwas haben wir noch nicht erlebt. Das kann nur ein Märchen sein, sagen viele. Und man führt dann gern ähnliche Berichte aus der antiken Mythologie an. In babylonischen Texten ist zum Beispiel von dem predigenden Fischmann mit Namen Oannes die Rede. Nicht Johannes, sondern Oannes heißt er. Und bei den Griechen gibt es die Geschichte, dass Perseus ein Seeungeheuer tötet, um Andromeda zu befreien. Vom Griechen Herakles schließlich wird erzählt, dass er 3 Tage im Bauch eines Ungetüms überlebt haben soll. Da man das Buch Jona heute gewöhnlich für sehr jung hält unter den alttestamentlichen Schriften und seine Entstehung in die hellenistische Zeit datiert, also so um 300 vor Christus, liegt natürlich der Schluss nahe, dass die Jona-Geschichte bei den Babyloniern bzw. bei den Griechen abgeschrieben worden sein muss. Aber das alttestamentliche Buch Jona gehört deutlich in eine ältere Zeit, wie wir noch sehen werden. Die biblischen Angaben weisen es in das 8. Jahrhundert vor Christus. Wenn das stimmt, dann ergibt sich eher ein umgekehrter Schluss. Die antiken Sagen und Erzählungen greifen möglicherweise auf den Jona-Bericht zurück oder haben zumindest etwas von diesem Bericht gehört. Die Herakles-Sage zum Beispiel ist uns erst durch nachchristliche Schriftsteller überhaupt überliefert. Außerdem hält man es für unglaubwürdig, dass Jona als israelitischer Prophet mit seinem Bußruf in die Hauptstadt des heidnischen Landes Assyrien geschickt worden ist. Das widerspricht angeblich der Erwählung Israels als das Gottesvolk. Aber wer seine Bibel kennt, der weiß, dass Gott seine Boten auch im Alten Testament immer wieder einmal über die Grenzen Israels hinaus sendet. So etwa Mose, den er aus Midian, aus seinem Exil zum Pharao nach Ägypten schickt. Oder Elia, der Prophet, den er nach Zarpat schickt, zu der Witwe, 1. Könige 17. Oder auch zur Krönung des syrischen Königs nach Damaskus, 1. Könige 19. Und dann den Schüler von Elia, Elisa, der nach Damaskus geschickt wird, 2. Könige 8. Genauso wenig stichhaltig ist der Einwand, dass die Buße, also die Umkehr der Leute von Ninive, so unwahrscheinlich ist, dass das nur ein Märchen sein kann. Warum sollten sie nach der Predigt des Jona den Gott Israels anerkennen, wo sie doch sonst ihre heidnischen Götter verehren? Aber auch hier zeigen andere Beispiele aus dem Alten Testament, dass so etwas kein Einzelfall ist. Es kommen immer wieder auch Heiden vor, die den Gott Israels als höchsten und wahren Gott anerkennen und ehren. Denken wir etwa an Naaman, 2. Könige 5, der syrischer General gewesen ist, oder an Ruth, die als Moabiterin nach Israel kommt, oder an Rahab, die in der Stadt Jericho wohnt und die Kundschafter aufnimmt, Josua 2, oder sogar an den König von Babylon, Nebukadnezar, der nach Daniel 2 den höchsten Gott Israels verehrt, nachdem ihm das deutlich geworden ist, dass die Männer im Feuerofen zum Beispiel nicht verbrannt sind. Ein Hauptanstoß für die Kritik, das ist das nächste, ein Hauptanstoß für die Kritik ist das Fischwunder im Buch Jona. Wie soll das zugehen, fragt man mit Recht, dass ein Mensch in den Bauch eines Fisches gelangt und dort überlebt. Den Fisch stellt man sich dann gewöhnlich als einen Wal vor, so wird er ja auch in den Kinderbibeln und Kinderbüchern dargestellt. Schließlich sind Wale ja die größten Wasserbewohner, die es gibt, aber Fische sind sie eigentlich nicht, das weiß jeder einigermaßen zoologisch gebildete Mensch, sondern sie sind schwimmende Säugetiere. Interessante Einzelheiten über den Wal und das Leben der Wale gibt es in einem kleinen Artikel im Volkskalender von 2010, also von vor 10 Jahren. Da ist das mal ausführlich auch mit Bildern beschrieben. Die meisten Walarten haben zwar einen ziemlich großen, massigen Körper, das kennen wir, deshalb sind sie die großen Tiere im Wasser, aber sie haben einen relativ schmalen, kleinen Schlund. Sie können also keine größeren Gegenstände verschlucken. Wahrscheinlich auch keinen erwachsenen Menschen, denkt man. Aber an dieser Stelle ist Vorsicht geboten, und zwar aus zweierlei Gründen. Einmal aus sprachlichen Gründen und zum anderen aus zoologischen Gründen. Schauen wir uns das Sprachliche erst an. In Jona 2, wo von diesem Fisch die Rede ist, der dann Jona verschluckt, wo der Fisch erstmals vorkommt, steht im Hebräischen die Vokabel Dag. Dag, das ist ein Ausdruck, der im Alten Testament ganz allgemein für Meerestiere verwendet wird. In 1. Mose 9, 1. Könige 5 und so weiter. Dag kann in der hebräischen Sprache für einen Walfisch stehen, obwohl er im zoologischen Sinn kein Fisch ist. Der Text sagt im Buch Jona nichts Genaueres über die Art des Fisches, des Seetieres. Die älteste griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, übersetzt an der Stelle mit Ketos, womit ein Meeresungetüm oder ein Meeresungeheuer gemeint ist. Also offenbar ein sehr großes, furchterregendes Tier. Zum Missverständnis beigetragen haben mag, dass Luthers ursprünglich in seiner Bibel übersetzte Walfisch, in Matthäus 12, 40 beispielsweise, dass Jona im Bauch eines Walfisches war 3 Tage lang. Wale waren zu Luthers Zeit einfach die größten bekannten Wassertiere und deshalb wählt er diesen Tiernamen, um das Bild zu übersetzen und verständlich zu machen für seine Zeitgenossen. Auf dieser Folie ist zu sehen einmal ein Bild von einem Meeresungeheuer, das Jona-Fresko aus einer Katakombe des 4. bis 6. Jahrhunderts in Rom. Und oben ist dieser Fisch als christliches Symbol mal abgebildet, den viele kennen. Den gibt es als Autoaufkleber, manchmal mit dieser Inschrift und manchmal ohne. Dieses Ichthys auf Griechisch heißt eigentlich Fisch. Und wenn man die einzelnen Buchstaben nimmt und ins Deutsche übersetzt, dann kommt dabei raus Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter, Soter, das Letzte. Das ist also ein durchaus sinnvolles Symbol und ein sehr beliebtes. Hat aber mit Jona eigentlich nicht direkt etwas zu tun, sondern liegt daran, dass eben solche Fischgrafiken und Graffiti in den Katakomben der urchristlichen Gemeinden schon vorkommen. Das ist der sprachliche Grund, also der eine, der dagegen spricht, dieses Wort, was dort steht, Dag oder Ketos, ist nicht unbedingt dezidiert ein Walfisch. Muss nicht ein Walfisch gewesen sein, ist ein großes Seetier. Und das zweite ist ein zoologischer Grund, weil bei Jona im 2. Kapitel im hebräischen Text nicht ausdrücklich von einem Wal die Rede ist. Deshalb kann es auch sich um eine andere Fischart gehandelt haben. In zoologischen Standardwerken, wie etwa in Jimmicks Tierleben, findet man folgende Hinweise. Der Weißhai wird zum Beispiel bis zu 12 Meter lang. Und er ist besonders auf Menschen spezialisiert. Er kann sie auch ganz verschlingen. Blauhaie dagegen verzehren andere Haie ganz und greifen gelegentlich auch Menschen an. Schließlich gibt es auch Wale, die einen größeren Schlund haben, sodass große Fische oder auch ein Mensch hindurchpassen. Etwa bei Schwertwalen, die 6 bis 10 Meter lang werden. Von Pottwalen ist bekannt, dass sie eine Länge bis zu 30 Metern erreichen können und andere Fische von bis zu 10 Metern Länge verschlingen. So kann man das in Jim Hakes Tierleben Band 11 nachlesen. Das nächste Bild bitte. Interessant ist, was vor ungefähr 10 Jahren durch die Medien ging. Noch ein Stück weiter oben. Noch eins, denke ich. Da will er nicht mehr. Nochmal langsam durch, ja. Da will er nicht. Ja, gut. Springt er. Klick mal die Folie an einfach. Ja, mal auf die Folie. Jetzt, ja, ja, ja. Das war ein interessanter Zeitungsbericht, der vor 10 Jahren durch die Medien ging. Das ist aus der Zwickauer Tageszeitung zum Beispiel ein Bild, dass ein über 20 Meter langer Blauwal in Kalifornien gestrandet ist, also tot gestrandet ist. Man sieht die Menschen, die dort daneben stehen, ganz hinten links am Schwanz stehen zwei Leute, damit man die Größenverhältnisse sieht. Und da kann man sich durchaus vorstellen, dass so ein Riesentier einen solchen kleinen Menschen verschlingt. Ja, dass der das überlebt, ist natürlich etwas Wunderbares, das kann man nicht erklären. Aber es ist von daher also zoologisch nicht so, dass man sagen muss, das ist unmöglich, das kann gar nicht sein, sondern es gibt solche Riesentiere, die durchaus große Teile sogar Menschen verschlucken können. Diese Beispiele beweisen nicht, was mit Jona damals passiert ist. Sie zeigen aber, es ist unter günstigen Bedingungen sogar naturwissenschaftlich nicht ausgeschlossen, sondern vorstellbar, dass ein ausgewachsener Mensch ungeteilt im Bauch eines solch großen Fisches verschwindet. Soviel erst einmal zu diesem Thema Fisch. Kommen wir jetzt zu dem besonderen Charakter des Buches Jona und schauen uns das näher an. Zu den Einwänden der Bibelkritik gehört auch, dass man sich an der besonderen Art des Buches Jona stößt. In den alttestamentlichen Prophetenbüchern, wie wir sie kennen, wird normalerweise mitgeteilt, was Gott durch den jeweiligen Gottesboten seinem Volk oder auch anderen Völkern verkündigen lassen will. Da heißt es dann immer wieder, und Gott sprach zu Jeremia, zu Hesekiel oder so. Oder Gott lässt es verkündigen, sage dem Volk Israel Folgendes und so weiter. Und dann folgen Zitate, das wird das zitiert, was Gott dem Boten aufgetragen hat, was er ausrichten soll. Bei dem Propheten Jona ist das sehr wenig der Fall. Das fällt auf. Bei ihm werden eher seine Erlebnisse geschildert als seine Botschaft. Jonas Botschaft nimmt nur ganz geringen Raum in seinem Buch ein. Sie wird nur indirekt zusammengefasst, etwa am Anfang des Buches oder am Anfang des dritten Kapitels, in wenigen kurzen Sätzen zusammengefasst, meistens nur in einem Satz. Das ist in der Tat ungewöhnlich. Aber dieses Verfahren ist auch nicht ganz unbekannt. Bei anderen Propheten gibt es das auch. Auch bei Jesaja, Jeremia oder Hesekiel und anderen Propheten gibt es Passagen, die geschichtliche Berichte enthalten. Jesaja 36 bis 39, dieser eine Block in der Mitte des Jesaja-Buches beispielsweise, die Geschichte über den König Hiskia. Oder in Amos 7, 1 bis 10 wird die Geschichte des Propheten Amos geschildert, wie er nach Bethel an das Götzenbild des Königs Jerobeam kommt. Oder im Buch Daniel sind die ersten 6 Kapitel Berichte über das, was Daniel und seine Freunde erlebt haben. Aber den Schwerpunkt bildet schon in den meisten Prophetenbüchern, dass die Botschaft des Propheten überliefert wird. Kannst du die nächste Folie, Martin? Diese besondere Eigenart des Buches Jona spricht übrigens für ein hohes Alter des Buches. Denn diese Form der Darstellung von Propheten begegnet uns schon bei Elia und Elisa, also in der Mitte des 9. Jahrhunderts vor Christus. Von ihnen ist in den Königsbüchern die Rede, in einer Zeit also, bevor die großen Schriftpropheten mit ihren Prophetenbüchern auftraten. Es ist ja auffällig, dass bei den alttestamentlichen Propheten nicht nur die, die wir in unserer Bibel als Propheten aufgeführt haben, sondern auch die 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 Geschichtsbücher geschrieben haben, als Propheten bezeichnet werden im hebräischen Kanon, als die vorderen Propheten. Und das ist eben in diesen vorderen Prophetenbüchern, die Geschichtsbücher sind, auch Berichte über Propheten gibt, die aber kein eigenes Buch verfasst haben, eben Elia oder Elisa oder ein ganzes Stück auch Samuel, über den die Bücher zwar geschrieben sind, der aber nicht alles davon selbst geschrieben haben kann. Das Buch Jona, wir kennen seine Geschichte, das muss ich jetzt hier nicht einzelnen vortragen. Das ist bekannt, dass er diesen Auftrag bekommt, nach Nineveh zu gehen, also in Zweistromland, in den heutigen Irak, nach Nineveh, in die Hauptstadt und Metropole des Assyrerreiches und dort zu verkünden. Das ist der Nordosten von Israel aus gesehen. Jona macht sich auf den Weg in die entgegengesetzte Richtung. Er will über das Mittelmeer nach Tarsis, das ist eine spanische Küstenstadt zur damaligen Zeit sozusagen, das Ende der Welt, ja, möglichst weit weg. Und diese Flucht misslingt durch die ganze Geschichte auf dem Schiff, den Sturm, den Fisch, der ihn dann an Land spuckt. Und Jona macht einen zweiten Start dann und dann geht er tatsächlich nach Nineveh und verkündet dort die ihm aufgetragene Botschaft. Etwas zur zeitlichen Einordnung des Buches Jona. Das Buch Jona enthält, wie andere Prophetenbücher auch, selbst keine ausdrückliche Angabe über die zeitliche Einordnung. Es steht also nicht am Anfang da, das ist die Botschaft, die der Prophet Jona bekommen hat im Sterbejahr des Königs so und so, wie das bei Jesaja etwa geschieht, und man das genau einordnen kann, sagen kann, das ist bei Jesaja das Jahr 740. Das ist bei Jona nicht der Fall, aber in Jona 1,1 bekommen wir einen interessanten Hinweis. Da heißt es, es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Es wird nicht erwähnt, welcher König damals in Nineveh regierte im Assyrerreich, zu wem er da geschickt wurde. Aber die Namensangabe am Buchanfang führt uns zu einer anderen Stelle, in der wir mehr über diesen Jona erfahren und eben ihn auch zeitlich besser einordnen können. Das ist das zweite Buch der Könige, das 14. Kapitel. Dort heißt es im 25. Vers, 2. Könige 14, 25, er, nämlich der König Jerobeam, der Zweite, stellte her das Gebiet Israels von Hamat, anstatt nördlich von Damaskus, bis zum Salzmeer, also zum Toten Meer im Süden, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gad Hefer war. Hier wird nebenbei, während die Geschichte von Jerobeam dem Zweiten berichtet wird, in 2. Könige, erzählt, dass dieser Jona zur Zeit des Jerobeam gewirkt hat, dass er dem König Jerobeam auch eine besondere Botschaft gebracht hat, die uns nicht extra überliefert ist, aber dass dadurch das Reich wiederhergestellt worden ist. Und da heißt es, Jona, der Sohn Amittais, genauso wie am Buch Anfang bei Jona, der Prophet, der aus Gad Hefer war. Da hier sogar der Zuname zum Vornamen genannt wird, das ist ja so etwas damals gewesen wie unser Familienname, der Vatersname, Sohn Amittais, und dass der übereinstimmt mit dem, was im Buch Jona steht, darf man wohl davon ausgehen, dass es sich um den gleichen Propheten handelt. Es wird schwerlich zweimal diesen Sohn Amittais gegeben haben, der Jona hieß. Der König Jerobeam II. Regierte über das Nordreich der 10 Stämme Israels, die von Jerusalem abgefallenen 10 Stämme im Norden. Er wird zeitlich unterschiedlich angesetzt. In dieser Tabelle ist er ein bisschen anders, als wir es normalerweise ansetzen. 793 bis 753. Hier ist er ein klein wenig vorher angesetzt. Das ist ein bisschen anders berechnet. Unter ihm erlebt das Nordreich noch einmal eine wirtschaftliche und politische Blütezeit, bevor dann der rasante Verfall einsetzt. Dann regieren die Könige, wie wir dann auch sehen, nur sehr kurz in dieser Tabelle. Eine solche Blütezeit war möglich, weil die alten Rivalen Israels am Boden lagen zu dieser Zeit. Das ist einmal im Norden die benachbarten Syrer, die nach den Siegen von König Joasch gegen Hazael und Ben-Hadad von Damaskus nachhaltig geschwächt waren. 2. Könige 13, 22 folgende ist das berichtet. Danach aber tritt eine merkwürdige Pause ein. Außerdem war die Expansion des assyrischen Großreiches im Norden auf eine bestimmte Zeit lang zum Stehen gekommen. Im 9. Jahrhundert sind die Assyrer mehrfach mit ihren Riesenheeren, die das Alte Testament immer wieder mit Heuschreckenschwärmen verglichen hat, über Palästina hergefallen. 806 rühmt sich der König Adad-nirari III. In einer Inschrift, dass er Syrien, Tyros, Sidon, Israel, Edom und Philistäa unterworfen habe. Da kannst du die nächste Folie nehmen. Das ist ein schönes Schema, was man sich auch im Internet herunterladen kann, wo man die einzelnen Könige und Propheten zuordnen kann. Das ist einmal das Nordreich und das Südreich abgebildet. Außen sind immer die Propheten, ganz oben und ganz unten, und dazwischen sind die Könige zu sehen. Und bei den Königen ist es immer so, dass die dunkle Seite, die schwarze Seite, ist die Phase, wo sie gottlos waren oder von Gott abgefallen sind. Meistens ist das die zweite Phase. Und die helle Phase, die gelbe Phase, das ist die, wo sie gottesfürchtig waren. Und hier sieht man also einerseits der Pfeil, wo der König Jerobeam II. Einzusortieren ist. Und oben drüber ist der Prophet Jona zu sehen, so kurz nach 800 etwa von der Zeit her. In dieser Zeit um 800 tritt eine merkwürdige Pause in dem Expansionsdrang der Assyrer ein. Erst unter Tiglat-Pileser 746 folgende setzt die assyrische Expansionspolitik wieder ein. In der Zwischenzeit von etwa 50 Jahren regierten schwache Könige in Assyrien. Salamnasser IV., Assurdan, Assur-nirari und so weiter. Aus dieser Zeit wird uns in assyrischen Quellen berichtet, dass es Pestepidemien gab und dass das Land vor allen Dingen durch eine totale Sonnenfinsternis im Jahr 763 erschüttert wurde und das offenbar zu Lähmung und innerer Unruhe führte. In dieser Zeit kann sich das Reich Jerobeams ungehindert entfalten in Palästina. Die in 2. Könige 14 genannten Eroberungen Jerobeams fallen wohl in die Anfangsjahre seiner Regierungszeit, also in die 790er Jahre. Er war anfangs Alleinherrscher, anfangs war er Mitregent seines Vaters und dann auch später Alleinherrscher über den Nordstaat Israels. Es ist ja bei dem Land Israel, bei den Königen in Israel und Juda immer das Problem gewesen, dass sie praktisch geografisch zwischen zwei Mühlsteinen gelegen haben. Der eine Mühlstein ist im Norden die Großmacht Assyrien, dann später Babylon und im Süden Ägypten. Und normalerweise ging das immer in solchen Wellen, dass einmal waren die Ägypter stark und rückten vor nach Norden und besetzten Israel, die Landbrücke, die schmale, die da ist, bevor die Wüste anfängt im Osten. Und später kurze Zeit später sind es die Assyrer, die stark sind und bis nach Süden vordringen und sogar Teile Ägyptens besetzen. Und es gab nur wenige Phasen, wo das mal nicht der Fall war. Etwa unter David und Salomo war so eine Zeit, wo die beiden auf einmal schwach waren, im Norden und im Süden. Da konnte sich das Reich in der Mitte entfalten. Und auch unter Jerobeam II. Ist nochmal eine solche Phase, wo die Assyrer zumindest im Norden geschwächt waren und deshalb nicht expandieren konnten und wo er deshalb ein relativ großes Reichsgebiet wieder entfalten konnte und Teile des Davidischen Reiches wiederherstellen konnte. Unter dem Assyrerkönig Adad-nirari III., der von 810, da kannst du die nächste Folie nehmen, von 810 bis 782 regiert hat, wird in den Quellen von einer monotheisierenden Reform berichtet, in den assyrischen Quellen. Eine monotheisierende Reform, was ist das? Das heißt, dass dort, wo die heidnischen Völker, eben auch die Assyrer, ja eigentlich einen ganzen Götterhimmel hatten, mit mehreren Göttern, die sie verehrt haben, auf einmal jemand versucht, auf einen Gott zu reduzieren. Monotheismus. Solche Phasen gab es hier und da immer wieder einmal. Auch in Ägypten hat es so etwas gegeben unter dem König Echnaton im 14. Jahrhundert vor Christus. Christus. Und hier unter dem Adad-Nirachon gibt es sowas in Assyrien. Und das verwundert schon ein bisschen, weil der Monotheismus ja eigentlich etwas ist, was in Israel ein Alleinstellungsmerkmal war. Unter den vielen heidnischen Völkern waren die Israeliten diejenigen, die dort den Monotheismus festgehalten haben. Es ist nur ein Gott, den wir verehren, nämlich der Gott Israels, der Gott Jahwe. Man hat vermutet, dass diese monotheisierende Phase unter Adad-Nirari III., der ist da links abgebildet, damit zusammenhängen könnte, dass diese Zeit fällt, in der Jona als Prophet gewesen ist oder in die Jahre kurz danach, dass da ein Einfluss vorliegen könnte. Das lässt sich natürlich nicht beweisen. Das ist kein direkter Beweis, dass das eine Folge der Bußpredigt des Jona war. Aber interessant ist, dass es solche Gedanken gab in Assyrien. Man hat hier mal auf der Folie die Stadt Ninive, die Stadtmauer, rekonstruiert, und unten ist das Gebiet mal abgebildet auf der Landkarte. Da sieht man, das ist der heutige Irak, und Ninive hat dort ungefähr gelegen, wo dieser gelbe Fleck zu sehen ist. Das ist ein relativ großes Stadtgebiet gewesen, wo heute Mosul gegenüberliegt auf der anderen Seite des Euphrat. Und Mosul kennen wir ja aus manchen Nachrichtensendungen. Wir kommen zur Stellung des Buches Jona im Alten Testament. Das Buch Jona fällt nicht nur seiner Form nach aus dem Rahmen der übrigen Prophetenbücher, es nimmt auch einen besonderen Platz unter ihnen ein. Zählt man die prophetischen Bücher des Alten Testaments zusammen, wie schon gesagt, abgesehen einmal vom Buch Daniel, das muss man an dieser Stelle mal herausrechnen, weil er im hebräischen Kanon in die dritte Kanonsgruppe gestellt wird, der Daniel, dann ergeben sich von Jesaja bis Maleachi 15 Bücher, die hier aufgeführt sind. Und das Buch Jona steht genau in der Mitte. Es ist das achte Buch, 7 Bücher davor, 7 Bücher danach. Dass der Daniel hier nicht drin vorkommt, ist eine Sache, die für Theologen, die sich damit beschäftigt haben, bekannt ist. Das muss man ein bisschen erklären. Das hängt damit zusammen, dass der Prophet Daniel Prophetien von Gott offenbart bekommen hat, dass ihm aber am Schluss seines Buches nochmal ausdrücklich gesagt wird, dass er das nicht verkünden soll, was ihm mitgeteilt worden ist und offenbart worden ist, sondern dass er das versiegeln soll, also geheim halten soll, bis auf die Zeit, wenn es eintreten wird. Und deshalb hat man diesen Propheten Daniel nicht unter die normalen Propheten gerechnet, die eben die Botschaft, die ihnen gesagt worden ist, jetzt auch sofort in ihrem Prophetenbuch öffentlich machen und verkündigen, sondern man hat ihn unter die Schriften gestellt, wo eben die Psalmen, das Buch Hiob und so weiter auch vorkommen in der dritten Kanonsgruppe. Deshalb ergibt sich hier diese Rechnung. Nimmt man die drei großen Propheten am Anfang, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, für sich, welche großenteils die Zeit im Exil, also in der babylonischen Gefangenschaft, beschreiben. Und nimmt man auch die drei nachexilischen Propheten einmal beiseite, extra, nämlich Haggai, Sacharja und Maleachi, die erst nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft geschrieben worden sind und gewirkt haben. Dann kommt Jona im Mittelpunkt der neun vorexilischen Propheten zu stehen. Neun Propheten, die vor dem Exil wirken, von Hosea an bis zu Zephania. Und auch da steht er genau in der Mitte. Wie Untersuchungen am Alten Testament in der jüngsten Vergangenheit gezeigt haben, ist die Anordnung der biblischen Bücher im Alten Testament keineswegs Zufall, wie man lange Zeit behauptet hat, sondern an vielen Stellen beabsichtigt und genau so gewollt. Bei ihrer Reihenfolge spielen offenbar viel häufiger als bisher angenommen theologische Gründe eine wichtige Rolle. So sind die Prophetenbücher sowohl bei den großen Propheten als auch bei den 12 kleinen Propheten nicht einfach nach ihrem Umfang oder ihrem Alter angeordnet, wie man ja denken könnte, sie sind nach dem Alter sortiert. Das stimmt nicht. Und von der Länge her stimmt es auch nicht. In der deutschen Bibel hat zwar Jesaja 66 Kapitel und Jeremia nur 52. Aber wenn man es durchzählt, die Verse zählt, dann hat Jeremia 1364 Verse und Jesaja nur 1291. Er ist also kürzer und steht trotzdem davor. Also an der Größe kann es auch nicht liegen. Was das Buch Jona zusätzlich aus den übrigen Prophetenbüchern hervorhebt, also nicht nur, dass es in der Mitte steht, das ist eine hebräische Besonderheit, dass man in der Mitte gern das Wichtige, das Entscheidende stehen hat. Was das Buch auch hervorhebt aus den anderen Prophetenbüchern, ist aber vor allen Dingen seine Verwendung im Neuen Testament. Da kannst du das nächste Bild einschieben. Jona ist der einzige Prophet, den Jesus nicht nur zitiert, sondern den er selbst als Vorbild für seine Auferstehung hinstellt. Jesus zitiert öfters mal einen Propheten. Der zitiert den Propheten Jesaja oder eben auch von Hesekiel oder Mose zitiert er als Propheten und so weiter. Da bringt er einen Spruch, der dort steht in diesem Prophetenbuch. Das Interessante bei Matthäus 12, 39 folgende ist, dass hier Jesus Jona als Person, als Beispiel, als Vorbild für seine Auferstehung hinstellt. Der Text, der hier eingeblendet ist, den kennen wir. Und er, nämlich Jesus, antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht und mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, dieses Geschlecht, also seine Zeitgenossen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona und seine Zeitgenossen tun es nicht. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Selbst wenn man das alttestamentliche Buch Jona für eine fromme Legende halten wollte, diese Worte Jesu machen ein solches Verständnis unmöglich. Der Herr Christus hält Jona und die Bewohner von Ninive offensichtlich für historische Persönlichkeiten, die es wirklich gegeben hat. Andernfalls würde der Vergleich sinnlos. Denn dann könnte er auch sagen, Hänsel und Gretel werden im jüngsten Gericht als Zeugen gegen euch auftreten. Ja, das wäre Unfug. Wer die Historizität, also die Geschichtlichkeit der Jona-Geschichte bestreitet und die Geschichtlichkeit des Propheten Jona als Person, der unterstellt dem Herrn Christus entweder einen Irrtum, er hat es nicht besser gewusst, oder eine bewusste Täuschung seiner Zeitgenossen, dass er etwas Falsches sagt, obwohl es eigentlich anders ist. Man drückt das natürlich gewöhnlich frommer aus, indem man sagt, Jesus habe sich in seiner Liebe zu seinen Mitmenschen den Irrtümern seiner Zeit angepasst. Aber dies ist eine billige Ausflucht. Denn man muss sich dann fragen, was gilt überhaupt noch von Jesu Worten? Was gilt von dem, was er gesagt hat? Worauf ist Verlass? Ist seine Erlösung Wirklichkeit oder nur schöne Bildrede, ein schönes Beispiel? Wird er wirklich wiederkommen am jüngsten Tag? Oder ist das nur ein Märchen oder ein erwünschtes Happy End? Die nächste Folie bitte. Schließlich scheint sogar der Herkunftsort des Jona einen versteckten Hinweis auf den kommenden Messias zu enthalten. Jona stammt, wie wir aus 1. Könige 14 wissen, aus Gat Hefer. Dieser kleine Ort lag etwa 5 Kilometer nördlich von Jerusalem, von Nazareth. Wir sehen es hier auf dieser Karte, da ist leider dieser rote Tropfen, der Nazareth bezeichnet, genau über den Namen Gat Hefer gedrückt worden. Aber so dicht liegen die beiden Orte aneinander. Daneben sieht man dann Tiberias und den See Genezareth, der ist dort noch mal angeschnitten. So in der Nähe lag dieses Gat Hefer, auch im späteren Galiläa. Jona ist dort aufgewachsen, wo auch Jesus seine Kindheit und seine Jugendzeit verbracht hat. Indem Jona zu den Heiden in die assyrische Hauptstadt Ninive geschickt wird, macht Gott deutlich, dass sein Heil allen Menschen gilt, nicht nur dem Volk Israel, aus dem allerdings der Heiland kommen sollte und gekommen ist. Durch Jesus Christus sind diese Verheißungen in Erfüllung gegangen. Das Gottesvolk des neuen Bundes besteht aus ehemaligen Juden und Heiden. Sie gehören alle dazu. Zum Schluss schauen wir uns noch etwas an, was bei dieser Bibelkritik die am Buch Jona Beispiel mal vorgeführt worden ist, herauskommt. Die Bibelkritik hat immer wieder bestritten, dass die Wunder des Jona so stattgefunden haben könnten, wie sie im AT, im Alten Testament, geschildert werden. Im 18. Jahrhundert erklärten die vernunftgläubigen Aufklärungstheologen, Jona habe sich wohl an einem toten Fisch festgehalten und sei nach 3 Tagen mit ihm an Land gespült worden. Oder ein Schiff mit dem hebräischen Namen Dag habe ihn aus dem tosenden Meer gerettet und an die Küste gebracht. Und natürlich konnten auch Jesu Worte in Matthäus 12 nicht unwidersprochen bleiben. In der Mitte des 20. Jahrhunderts schrieb der bekannte moderne Theologe Rudolf Bultmann: Sicher aber erscheint mir, dass die Ausdeutung des Jona-Zeichens auf Jesu Tod und Auferstehung eine ganz sekundäre, also nachträgliche Gemeindebildung ist. Eine sekundäre Gemeindebildung, das heißt also eine nachträgliche Erfindung der Urgemeinde, die dort hineingelesen worden ist, meint Bultmann. Heute ist es bei Bibelkritikern üblich, sich etwas vorsichtiger auszudrücken, nicht ganz so radikal wie Herr Bultmann. Man behauptet, die Frage nach der Geschichtlichkeit biblischer Ereignisse und Personen sei einfach falsch gestellt. Darum gehe es doch gar nicht. Die Bibel sei ja schließlich kein Geschichtsbuch, sondern ein religiöses Buch. Ganz unabhängig von der Historizität der Ereignisse, ob das stattgefunden hat oder nicht, ob es den Jona gegeben hat oder nicht, ganz unabhängig davon enthalte dieses Buch doch theologische Wahrheiten. Nur um diese gehe es. Jede andere Betrachtungsweise sei irreführend und letztlich illegitim. Das gelte auch für Jona. Auch bei ihm komme es nicht auf das Fischwunder an, sondern auf die theologischen Aussagen des Buches, zum Beispiel eben, dass Gottes Heil für alle Völker gilt oder dass Gott gnädig ist, dass er sich durch Buße und Umkehr umstimmen lässt und von seinem Gerichtsurteil abbringen lässt. Viele empfinden diese Sichtweise als befreiend unter Christen. Es hat etwas Anziehendes, wenn man sich als Christ von historischen Fragen verabschieden kann und nicht mehr im Verdacht steht, einer primitiven Rückständigkeit anzugehören und dieses Märchen vom Jona zu glauben. Ganz ähnlich verfährt man übrigens mit den biblischen Aussagen zur Schöpfung. Gern weist man dann darauf hin, die Bibel sei ja kein naturwissenschaftliches Lehrbuch. Das ist richtig. Das hat auch nie jemand behauptet. Aber die biblischen Berichte von der Schöpfung oder auch von Jona sind eben auch nicht losgelöst von Naturwissenschaft und Geschichte zu verstehen. Hinter der Ablehnung des Jona-Wunders steckt der Wunsch, ohne ein solches Wunder auskommen zu können, um dem modernen Menschen und seiner Vernunft keinen Anstoß zu geben. Dabei wird übersehen, dass es im Jona-Buch weitere Wunder gibt, die man auch nicht einfach weglassen kann. Zum Beispiel der von Gott gesandte Seesturm, der dann schließlich erstmal auslöst, dass Jona über Bord geworfen werden muss. Die schnell wachsende Rizinuspflanze im 4. Kapitel, die quasi über Nacht aufwächst. Der zerstörende Wurm, der diese Pflanze dann wieder genauso schnell zerstört und zerfrisst. Von all diesen Erscheinungen wird bei Jona ausdrücklich betont, dass sie Gott schickte, dass er sie anordnete. Im Hebräischen steht da jeweils Mana, was in Daniel 1 zum Beispiel dafür verwendet wird, dass unumstößliche königliche Anweisungen gegeben werden. Der holländische Theologe Correva, von dem wir noch hören werden, spricht an dieser Stelle von einer hohen Eingreifdichte Gottes im Buch Jona. Gott greift ein, er ordnet an, er lässt den Seesturm kommen, er lässt den Fisch kommen, er lässt die Pflanze wachsen, er lässt den Wurm kommen und so weiter. Eine Eingreifdichte. Will man das alles leugnen, wird es unserer Vernunft nicht einleuchten, weil es unserer Vernunft nicht einleuchtet? Was bleibt vom Alten und Neuen Testament übrig, wenn man alle Wunder daraus streichen will oder sie für nicht relevant erklären will? Und ist nicht das, was durch Jesus geschieht, ein noch viel unglaublicheres Wunder? Hendrik Korewa schreibt dazu: Jona im Fisch ist eine so wichtige Tat Gottes gewesen, dass Jesus diese Tat als Ausgangspunkt für Gottes wichtigstes Eingreifen in die Geschichte nimmt, nämlich seine Auferstehung von den Toten. Er hat seinen Aufenthaltsort als Toter im Grab und seine Auferstehung mit dem Verbleiben Jonas im Fisch und seinem Ausgespucktwerden auf das Land verglichen. Von einem rationalistischen Standpunkt aus ist es 100-mal glaubwürdiger, dass Jona in einem Fisch blieb, als dass Jesus leiblich von den Toten auferstanden ist oder als die Verheißung Jesu von der leiblichen Auferstehung der Seinen bei seiner Wiederkunft und der Begegnung mit ihm in der Luft nach 1. Thessalonicher 4. Soweit Korewa. Du kannst das nächste Bild einschieben. Mancher Christ meint heute, auf solche Kleinigkeiten wie etwa das Fischwunder des Jona käme es nicht an. Die Hauptsache sei doch, dass die zentrale Botschaft von der Rettung durch Christus bekannt wird. Das ist leider ein Irrtum. Ganz gewiss ist die zentrale Heilsbotschaft das Wichtigste in der Heiligen Schrift. Aber es gilt auch, die Bibelkritik beginnt gewöhnlich bei angeblichen Nebensächlichkeiten. Ihr Weg führt auf eine schiefe Ebene, die unweigerlich bei zentralen Aussagen endet. Kritische Theologen, wie etwa Rudolf Bultmann oder in den letzten Jahren, vor einigen Jahren war es Gerd Lüdemann, der als Theologieprofessor sämtliche Wunder in der Bibel leugnet, die bis zur Leugnung biblischer Zentrallehren fortschreiten, verursachen meist noch Ablehnung und Entsetzen. Da sagen die Leute, na, so weit darf man natürlich nicht gehen. Aber wer macht sich klar, dass die eigene Bibelkritik, wenn sie konsequent zu Ende gedacht wird, eigentlich zu den gleichen Resultaten führen muss? Die Kritik an der Bibel setzt gewöhnlich bei scheinbar harmlosen Themen ein, ist dann aber nicht mehr aufzuhalten. Hendrik Korewa bringt es anschaulich in einem Vergleich zum Ausdruck, der auf der letzten Folie zu sehen ist. Da schreibt er: Der Glaube ist einem Land vergleichbar. Die historischen Aussagen bilden ein Zeugnis, ein Gebiet, ein ganzes Land. Die biblische Auferstehung Jesu Christi von den Toten bildet das Zentrum oder die Hauptstadt des historischen Glaubens. Ein Land wird aber an den Grenzen verteidigt und nicht bei der Hauptstadt. An den Grenzen muss der Feind gestoppt werden. Wenn der Kampf bei der Hauptstadt entbrennt, ist der Krieg bereits verloren. Weil nicht gekämpft worden ist, wo man hätte kämpfen müssen, nämlich an den Grenzen. Die Hauptstadt wird fallen. Der auferstandene Herr hat in seiner Lehre seinen Tod und seine Auferstehung mit den 3 Tagen verbunden, die Jona im Fisch verbracht hat. Wir müssen uns fragen, inwieweit es möglich ist, die Torheit der Historizität loszukoppeln von der Torheit des Kreuzes. Es hat verheerende Folgen, wenn wir uns das Vertrauen in Gottes Wort durch die Kritik an ihm zerstören lassen. Am Ende werden uns auch die tröstlichen Zusagen des Evangeliums ungewiss. Und worauf wollen wir dann bauen? Worauf soll unser Glaube ruhen? Und das soll unser Schluss heute sein, dass wir diesen Vers von Zinzendorf aus dem Gesangbuch an den Schluss stellen als ein Gebet. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen.
Saatgut, ein Angebot des Lutherischen Theologischen Seminars in Leipzig. Ich bin Rektor Holger Weiß und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.seminar-elfk.de